Wir lesen heute weiter im Matthäus 5, Vers 38 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der Böses tut, keinen Widerstand. Nein, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht ziehen will, um dein Gewand zu nehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer nötigt, eine Meile mitzugehen, dann geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So werdet ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr da erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr da Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Amen.
Wir wollen zum Anfang noch beten. Himmlischer Vater, gerade wenn heute dein Wort nicht vor unseren Augen ist, weil wir keinen Zettel vor uns haben, dann pflanz es doch in unseren Herzen und verändere es uns so, wie du uns möchtest und zu deiner Ehre. Im Namen Jesu. Amen. Ja, heute kommen wir zum Abschluss einer Serie, einer Predigtserie zu Matthäus 5. Es ging um die sogenannten Antithesen in der Bergpredigt. Antithesen deshalb, so werden sie oft genannt, weil der Herr Jesus 6-mal ein Gebot Gottes aus dem Alten Testament nimmt und danach, nachdem er es zitiert hat, mit einer Antithese fortfährt, ich aber sage euch. Und mit dieser Antithese steigert er das Gebot im Alten Testament bis zum Maximum, könnte man sagen. Also genau genommen handelt es sich gar nicht so sehr um Antithesen als um Steigerungen. Jesus widerspricht den Geboten des Alten Testaments nicht, sondern er intensiviert sie im Gegensatz noch einmal sehr stark und bringt sie damit zur Erfüllung, könnte man sagen. Vielleicht erinnert ihr euch, dass Jesus selbst gekommen war, so hat er das gesagt, um das Gesetz zu erfüllen. Das Gesetz war von Gott selbst gegeben als Lebensregel für die Israeliten. Jetzt merke ich hier gerade. Damit sie wüssten, was es bedeutet, als Volk Gottes nach seinem Willen zu leben. Und heute nimmt sich Jesus also wiederum zwei Gebote aus dem Alten Testament vor und er steigert sie wieder bis zum Maximum. Er zeigt uns, wie diese Gebote irgendwo begrenzt sind, aber über sich selbst hinausweisen auf eine vollkommene, gute Norm, so wie sie im Himmelreich, wo das Volk Gottes gemeinsam mit Gott lebt, ihre Erfüllung finden wird. Also zwei Gebote. Das erste handelt von der Vergeltung. Vergeltung nach einer Körperverletzung wurde normalerweise nach diesem Prinzip geregelt, das Jesus hier in Vers 38 auffasst. Also gut zuhören, nachdem ihr das nicht vor euch habt. Auge um Auge und Zahn um Zahn. Also wir finden das zum Beispiel in Levitikus 24, 19 bis 20. Ich lese euch das mal vor. Und wenn jemand seinem Nächsten einen Schaden zufügt, soll man ihm antun, was er getan hat. Ein Bruch für einen Bruch, ein Auge für ein Auge, ein Zahn für einen Zahn. Der Schaden, den er einem Mensch zufügt, soll ihm zugefügt werden. Hört sich fast erschreckend an, oder? Dass jemand nach einem Gerichtsverfahren, in dem seine Schuld festgestellt wird, tatsächlich ein Auge oder einen Zahn verlieren würde, weil er das verursacht hat. Und das Interessante ist natürlich, dass wir auch heute noch dieses Prinzip oft anführen. Auch heute hört man das oft, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und da wird harte Vergeltung gefordert. Hart, aber gerecht irgendwo. Aber wir denken dabei nicht unbedingt an chirurgische Eingriffe oder dergleichen. Es hört sich also irgendwo erschreckend an, hart, aber tatsächlich war das Gebot Auge um Auge ein gutes und fortschrittliches Gesetz. Es sollte nämlich den Wunsch nach Rache und Vergeltung einschränken, sollte verhindern, dass es zu einer Eskalation kommt, an deren Ende dann vielleicht eine Vendetta steht, die Versöhnung innerhalb des Volkes Gottes unmöglich gemacht hätte. Es ist ein gutes Gesetz, auch wenn es sich hart anhört. Das also zum ersten Gebot. Wir kommen gleich zur Steigerung, aber vorher möchte ich noch das zweite Gebot, also die Liebe, in Vers 43 mit reinbringen. Dieses zweite Gebot handelt von der Liebe. Du sollst deinen Nächsten lieben. Das finden wir auch mehrfach im Alten Testament. Zum Beispiel Levitikus 19, Vers 18. Du sollst nicht Rache üben an den Angehörigen deines Volks und ihnen nichts nachtragen, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also es geht wiederum um Rache, allerdings nimmt das dann einen Schritt weiter, indem wie er das steigert. Aber es ist interessant, wir finden nämlich im Alten Testament nicht diesen Zusatz, den Jesus hier hinzunimmt. Hier heißt es nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Im Alten Testament findet man diesen Zusatz nirgendwo. Aber trotzdem kann man annehmen, dass die Zeitgenossen von Jesus eine solche Folgerung als logische Konsequenz erachtet hätten. Und wir finden das zum Beispiel in den Qumran-Rollen. Dort wird dazu aufgerufen, Außenseiter und Feinde zu verfluchen, zu hassen. Und auch von Gottes Hass ist die Rede gegenüber Außenseitern, die sich nicht dieser Qumran-Gemeinde angeschlossen haben. Vielleicht nimmt Jesus hier sogar konkret die Meinung der Qumran-Gemeinschaft auf, die zur selben Zeit existiert hat, aber das können wir natürlich nicht wissen. Du sollst deinen Nächsten lieben. Es drückt eine gute Idee aus, könnte man sagen. Aber man muss auch sagen, dass Jesus dieses Konzept, dieses Prinzip für nichts Besonderes hält. Er sagt später, in den Versen 46 und 47, wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr da erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nun nur eure Brüder grüßt, was tut ihr da Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden, die Nichtjuden? Jesus denkt, Nächstenliebe ist nichts Besonderes. Und überhaupt muss man sich fragen, was es über eine Gesellschaft aussagt, dass so ein Gebot erwähnt werden muss. Man wird es ja eigentlich als selbstverständlich annehmen, dass man die liebt, die uns lieben. An dem Gebot der Nächstenliebe wird einmal mehr ein Realismus über die Möglichkeit der Menschen deutlich, dass sie gut sein können. Warum streite ich mich mit meiner Frau, meiner Nächsten körperlich gesehen? Warum nerven mich so viele Menschen und sogar meine eigenen Kinder? Wer nur die liebt, die uns lieben, der tut zwar nichts Besonderes, aber selbst das schaffen wir nicht mal. Und so können wir eben nicht Salz und Licht dieser Welt sein. Trotzdem hat Jesus große Pläne mit denen, die ihm nachfolgen. Jesus hat trotz all unserer Versagen oder vielleicht gerade deswegen ein Ziel vor Augen, das uns hoffentlich umhaut oder zumindest tief schlucken lässt. Jesus sagt nämlich hier nicht, ich will, dass ihr besser werdet. Und er sagt nicht, ich will, dass ihr sehr gut werdet oder wirklich außerordentlich gut, sondern in Vers 48 sagt er, ihr sollt vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Nichts weniger als das. Jesus will nichts weniger als Vollkommenheit. Er will keinen Makel an uns, keine kleinen Schwächen, keine Fehler, keine Imperfektion. Jesus will, dass du vollkommen bist. Jesus will nichts Schlechtes für uns. Er will etwas Gutes. Er will uns nicht klein halten. Er will Vollkommenheit. Ihr sollt vollkommen sein. Was sollen wir darunter verstehen? Zwei Sachen. Es ist Forderung. Es ist eine Forderung. Es ist ein Gebot. Aber es ist auch Verheißung. Eigentlich ist dieser Ausspruch nämlich eine Zukunftsform von Sein. Und was hier als sollt übersetzt wird, könnte man genauso gut als werdet übersetzen. Man könnte das genauso legitim übersetzen, ihr werdet also vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Beides ist möglich und Gebote werden tatsächlich oft durch diese Zukunftsform ausgedrückt. Und hier in diesem Zusammenhang könnte man schon darauf schließen, dass der Anspruch im Vordergrund steht, das Gebot. Und so wurde es auch übersetzt. Aber für die, die sich Gott anvertrauen und die sich seinem Willen unterordnen wollen, und diese Gebote sind ja nun mal ein Ausdruck von Gottes Willen, für die, die ihre eigene Armut im Geist anerkennen, so wie wir das in den Seligpreisungen gelesen haben, für diese Menschen wird das Gebot gleichzeitig eine Verheißung. Wir müssen nicht immer hinter dem Anspruch von Gottes zurückbleiben. Wir müssen ethisch und moralisch nicht immer versagen, sondern gerade weil das Gebot den Willen Gottes ausdrückt, gerade deshalb wird Gott diesen Willen auch zur Vollendung bringen. Was Gott will, das bringt auch zur Erfüllung. Wenn Jesus hier sagt, ihr sollt also vollkommen sein, dann meint er, ihr werdet auch vollkommen sein. Jesus hat in Kapitel 5, Vers 17 gesagt, dass er gekommen ist, um das Gesetz, und die Gebote sind ja Teil dessen, um das Gesetz zu erfüllen. Und Erfüllung bedeutet nicht nur, dass der Herr Jesus selbst die Gebote vollkommen hält, sondern auch, dass die, für die das Gebot oder das Gesetz gedacht ist, dass die es halten. Nicht aus unserer Kraft, sondern weil Jesus Christus es durch sein Kommen und seinen Herrschaftsantritt als König ermöglicht. Er sagt uns nicht wie, er sagt uns nicht wann, sondern zu diesem Zeitpunkt in der Bergpredigt will Jesus erst einmal nur, dass wir Ja sagen. Ja, wir wollen das. Ja, wir sollten vollkommen sein. Der Anspruch ist berechtigt. Wir sollten keine Fehler haben. Das ist nicht gut. Jesus will uns eine Vorstellung geben, nicht nur von dem, was gefordert ist, sondern auch von dem, was er bereithält für die, die ihm nachfolgen. Und Jesus will diese Lücke schließen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Wie und wann, das sagt er nicht. Die Lücke bleibt erst einmal bestehen. Dazu kommen wir gleich noch. Aber Jesus will ein zustimmendes Ja. Und das sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir uns jetzt gleich diese zwei Steigerungen dieser zwei Gebote anschauen, die uns Jesus hier gleich noch nennt. Aber das Ja zu diesem Anspruch und die Lücke zur Wirklichkeit bedeutet, dass wir, wenn wir das wirklich ernst nehmen und nicht nur von der Zuschauertribüne sagen sollten, ja, so sollten die Menschen sein, dann wird es auch eine tiefe Sehnsucht in uns erwecken. Ein Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit, könnte man sagen. Nach gerechtem Handeln, nach einem gerechten Herzen. Ein Handeln und ein Herz, das nur unser Herr Jesus allein für uns gewinnen kann, durch seine Kraft. Ein christlicher Ethiker namens Kyle Fedler hat es mal so ausgedrückt. Er schreibt: Wir werden vielleicht nie in der Lage sein, einen vollständigen Sieg zu erringen. Aber indem Christen sich auf diese Maßstäbe für ihr Handeln einlassen, beginnen sie damit, die ethischen Maßstäbe des Himmelreichs einzuüben und an ihm teilzuhaben. Und das möchte ich, dass wir jetzt im Hinterkopf haben, wenn wir uns diese zwei Steigerungen anschauen. Es geht darum, dass wir das Gute darin erkennen. Es geht darum, dass uns eine Sehnsucht erfüllt nach dem, was Jesus hier vorschlägt. Und gleichzeitig geht es darum, dass wir uns überlegen, wie können wir das aneignen, uns aneignen, wie können wir das einüben und damit dann auch anfangen. Vers 38, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der Böses tut, keinen Widerstand. Ich muss zugeben, ich habe kaum eine dieser vorherigen Steigerungen so herausfordernd empfunden als diese. Die vorherigen haben sich mit dem Schaden beschäftigt, den ich anderen zufüge, wenn ich mich eben nicht an diesen Richtlinien orientiere. Aber hier, das geht gegen alles, was mir meine Instinkte zuflüstern bzw. zuschreien. Es geht nämlich um Gewalt, es geht um Widerstand, es geht um Selbstverteidigung. Jesus zeigt uns, wie ernst er das damit meint. Das ist kein abstraktes Prinzip, sondern er nennt direkt vier konkrete Beispiele, die aus dem täglichen Leben gegriffen sind. Wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Das ist kein abstraktes Prinzip. Wenn dich einer vor Gericht ziehen will, um dein Gewand zu nehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und das, obwohl das Gesetz ausdrücklich verbietet, jemandem den Mantel wegzunehmen. Christen werden nicht auf ihrem Recht bestehen, selbst wenn es göttliches Recht ist. Vers 41, und wenn dich einer nötigt, eine Meile mitzugehen, dann geh mit ihm zwei. Hier geht es um diese römische Militärpraxis, dass man die Zivilbevölkerung einspannt, um Lasten zu transportieren. Allerdings kommen wir gleich noch zu einem Beispiel, das etwas anders aussieht. Und auch hier sagt Jesus, geh nicht eine, sondern zwei Meilen. Und Vers 42, gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Das scheint jetzt nochmal einen Schritt weiter zu gehen, weil er da nicht mehr von einer feindseligen Forderung von einem anderen ausgeht, sondern einfach um alltägliche Unterstützung. Wenn dich jemand bittet, dann gib ihm. Dabei fordert Jesus uns natürlich nicht auf, unbegrenzte Geldmengen zur Verfügung zu stellen, und zwar allen, die uns darum bitten. Sonst könnte sich sogar die EZB auf biblische Prinzipien berufen. Es geht auch nicht um ein absolutes Prinzip, das ein Riesenproblem verursacht, weil es einfach nicht berücksichtigt, dass wir auch andere ethische Prinzipien haben, denen wir folgen sollten, zum Beispiel eine Familie zu versorgen und diverse sonstige gute finanzielle Verpflichtungen einzuhalten, indem wir zum Beispiel der Gemeinde geben, indem wir, was auch immer, ihr wisst, was ich meine. Es geht hier nicht um ein absolutes Prinzip, aber es geht darum, wenn du geben kannst und jemand fragt dich, dann gib. Es ist wieder kein Unmögliches, was Jesus hier fordert, sondern es ist eine praktische Anwendung. Vielleicht sollte ich hier noch kurz eine Anmerkung zum Thema Pazifismus machen. Diese Bibelstelle wird ja manchmal als Begründung hergezogen, warum Christen auch gleichzeitig immer Pazifisten sein müssen. Aber das kann ich hier nicht rauslesen. Der Herr Jesus hält diese Anwendung nämlich bewusst persönlich und nicht als absolutes Prinzip für eine Gesellschaft. Wir können sie nicht von anderen einfordern. Ich kann das nur für mich entscheiden. Ich kann diese Entscheidung nicht über die Köpfe anderer hinweg treffen, dass wir keinen Widerstand leisten, sondern gerade weil wir Licht und Salz in einer Welt sind, die radikal unterschiedlich sind von uns, können wir das eben nicht von einer Gesellschaft einfordern, sondern wir müssen diese Entscheidung für uns persönlich treffen und nicht erzwingen. Allerdings macht das dieses Prinzip, also bei dem es sich, wie gesagt, nicht um ein absolutes Prinzip handelt, das über allen anderen Prinzipien steht, solche Prinzipien stehen dann im Konflikt mit anderen Prinzipien, zum Beispiel im Schutz von Schutzbefohlenen, das man im Rahmen der Nächstenliebe auch ernst nehmen sollte. Und das ist einer dieser Faktoren, die, das haben wir bei Andrea schon kurz rausgehört, die das christliche Leben überaus spannend machen. Wir treffen unsere Entscheidungen im Lichte von Beziehungen, im Lichte von verschiedenen Prinzipien, die jeweils die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Mitmenschen ausdrückt. Und das ist manchmal ganz schön schwierig. Vollkommenheit ist anscheinend nicht ganz einfach. Aber trotzdem ist der Aufruf da, dass wir es versuchen. Wir sollen so sein wie unser himmlischer Vater, der Vers 45 seine Sonne aufgehen lässt über Böse und Gute und regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Und das heißt unter anderem auch, hier lesen wir es, dass wir unsere Feinde nicht nur lieben, irgendwie abstrakt, sondern für sie beten. Das ist der ultimative Ausdruck von Liebe, ist, dass wir sie vor Gott bringen und dass wir ihr Bestes wollen, das nur Gott geben kann, nämlich die Umkehr. Ja, ganz schön kompliziert. Auch nicht abstrakt, sondern im Leben verwurzelt. Das sehen wir an diesen praktischen Beispielen hier. Und auch deshalb nicht abstrakt, weil es um den Charakter Gottes geht, der selbst seine Feinde liebt, und deshalb sollen wir unsere Feinde lieben, weil wir seine Kinder sind. Diese Maßstäbe ergeben sich aus unserer Beziehung zu Gott. Sie sind verwurzelt in der Person und im Handeln Gottes. Und Jesus will also, dass wir so werden wie Gott, unser Vater. Und das zeigt er uns hier. Wie sieht das aus in einigen konkreten Situationen? Aber er lebt es uns auch selbst vor. Jesus ist keiner, der große Reden schwingt und Forderungen erhebt und sich dann selbst nicht an sie hält, sondern es ist genau umgekehrt. Er lehrt die Maßstäbe, die eben Gott ausmachen. Und er lebt sie selbst vor. Ich habe mich im Laufe der Vorbereitung diese Woche mal umgeschaut im Matthäusevangelium, um herauszufinden, ob man vielleicht sonst noch Verweise finden könnte, die auf diese praktischen Beispiele verweisen. Die Ohrfeige also, den Mantel lassen, beziehungsweise die Nötigung, eine Meile mitzugehen. Und das Dabei ist mir aufgefallen, dass das einzige Mal, an dem das Ohrfeigen nochmal in Matthäus vorkommt, eben in Matthäus 26, Vers 67 vorkommt, nachdem das Todesurteil über Jesus gesprochen wurde. Und da heißt es, da spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit den Fäusten, andere aber ohrfeigten ihn. Nur zweimal kommt das vor, hier und dann, nachdem das Todesurteil von Jesus ausgesprochen wird. Jesus hat die Macht seines Vaters. Er hätte dieses Unrecht aufhalten können. Aber er lässt sich von ihnen ohrfeigen. Und das heißt, er hält die andere Backe hin und leistet dem Bösen keinen Widerstand. Und später, als Jesus gekreuzigt wird, da lesen wir in Matthäus Vers 27, Kapitel 27 und Vers 35, da teilten sie seine Kleider Sein Mantel, um genau zu sein. Er lässt seinen Mantel, indem sie das Los drum werfen. Jesus lässt denen, die ihn hinrichten, seinen Mantel und sie werfen das Los darum. Und übrigens kommt auch die Nötigung, diese Last des anderen zu tragen, nur noch einmal im Matthäus-Evangelium vor. Nämlich in Matthäus 27, 32, als Simon von Kyrene genötigt wird, das Kreuz für Jesus zu tragen. Es ist schwer manchmal mit solchen Verbindungen. Man will ja nicht überinterpretieren, aber es ist schon auffallend, dass diese eher seltenen Wörter, das Ohrfeigen, diese besondere Form von Nötigen und eben das Mantellassen nur an zwei Stellen im Matthäus-Evangelium vorkommt. In der Bergpredigt an diesem Punkt und im Umfeld vom Tod Jesu. Aber auch ohne Überinterpretieren ist klar, dass Jesus uns gerade in seinem Tod am Kreuz das Ideal vorgibt. Im Tod am Kreuz sehen wir, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, indem wir dem Bösen keinen Widerstand leisten. Und das kann sich natürlich manchmal schon so anfühlen, als wären diese Maßstäbe einfach unmöglich zu erfüllen. Wer kann denn ans Kreuz gehen, so wie Jesus das tut? Aber wisst ihr, wir sind am Lernen. So wie Fädler es vorhin gesagt hat, wir üben gewissermaßen die Tugenden, die Charakter und die Maßstäbe des Himmelreichs ein. Das ist ein bisschen so, als würden wir laufen lernen. Man stolpert und tappt ein bisschen unsicher rum bei diesen Entscheidungen, die wir im Alltag treffen müssen, wie wir jetzt Jesus nachfolgen mit diesen ganz konkreten Vorgaben. Wir lernen, wir üben, wir wollen ein bisschen mehr so sein wie Jesus. Ein bisschen mehr so aussehen wie er. Er macht diese großen Schritte und wir folgen ihm hinterher. Weil wir diese Sehnsucht in uns verspüren, dieses gute und gerechte Leben zu leben, das Jesus hier vor uns ausbreitet. Wir wollen ja immer mehr wie Jesus werden und wir wollen so leben wie er. Wir tun es nicht, um gerettet zu werden, sondern weil wir gerettet sind und weil wir unseren Vater und unseren großen Bruder bewundern. Und wir wollen mit aller Kraft irgendwann einmal so vollkommen sein wie er. Wenn wir darum bitten, dann dürfen wir uns sicher sein, dass Gott dem gibt, der ihn bittet. Das ist dieses letzte Prinzip hier. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Auch hier sehen wir den Charakter Gottes. Und das ist das Gute an der ganzen Angelegenheit. Alles, was wir tun müssen, ist Gott zu bitten, dass er diese Vollkommenheit, die er einerseits gerechterweise fordert, die wir unmöglich einhalten können, weil unsere Herzen einfach nicht gerecht sind, doch in uns bewirkt durch die Kraft seines Geistes. Und dafür sollten wir beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus, danke, dass du uns so vollkommen machen willst wie dich selbst. Wir bitten dich, dass du diese Vollkommenheit in uns schaffst. Wir danken dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, um diese Gerechtigkeit, in der wir stehen müssen, um vor dich zu kommen, in dein Himmelreich zu kommen, dass du die am Kreuz schon für uns geschaffen hast, indem du für uns gestorben bist. Aber wir danken dir auch, dass du auch in unserem Denken und in unserem Handeln diese Vollkommenheit schaffen willst. Und wir sehen uns danach, dass du es bewirkst. Wir sehen uns nach Änderung und wir bitten dich, dass du das auch bewirkst, dass wir diese kleinen Schritte hinter dir hergehen, dass wir ein bisschen so aussehen wie du. Auch wenn wir öfter mal versagen, auch wenn wir öfter was falsch machen, dass wir trotzdem diese kleinen Schritte als deine Kinder nachgehen im Bewusstsein, dass du uns liebst und dass du uns gerettet hast. Im Namen Jesu. Amen.